Freitag in der Arena, der Ökostrom AG Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Ausgabe von Freitag in der Arena, dem Klima-, Umwelt- und Zukunftstalk der Ökostrom AG. Mein Name ist Gitsche Eichberger, ich bin Vorständin der Ökostrom AG und darf euch durch das heutige Gespräch führen. Das heutige Thema interessiert mich als Technikerin besonders. Es geht um Geoengineering, also die Technologie ins Klimasystem einzugreifen. Und ob das eine Lösung der Klimakrise sein kann oder vielleicht die Büchse der Pandora, das werden wir heute diskutieren. Mein heutiger Gast, Blaž Gasparini, sagt dazu: Geoengineering ist keine alternative Lösung der Klimakrise. Es ist wie Morphium, es lindert manche Konsequenzen des Klimawandels, aber es heilt ihn nicht. Was Geoengineering trotzdem leisten kann, darüber werden wir heute sprechen. Herzlich willkommen, Blaž.
Ja, danke für die Einladung. Ich bin Blaž Gasparini. Ich bin ein Wolkenforscher und Klimaforscher an der Uni Wien. Ich beschäftige mich mit Klimamodellen, aber ich untersuche auch die Frage von dieser künstlichen Modifizierung von Klima und sogenannten Geoengineering.
Wir würden jetzt einmal zum Warm-up noch mit etwas Persönlichem starten. Es ist eine Art Word-Rap. Ich stelle dir drei Fragen und mit der Bitte um ganz kurze Antworten.
Okay.
Was wolltest du als Kind werden?
Irgendwas mit Natur und Wissenschaft zu machen. Es war mir nie ganz klar, aber so in die Richtung.
Ja, das ist dir ja gelungen. Was ist in deinem Beruf eine große Herausforderung?
Dieses Programmcode von Klimamodellen richtig zu modifizieren und dann eine gute Information daraus zu kriegen.
Was bedeutet für dich Klimaschutz?
Also das sollte eigentlich unser und meine Lifestyle sein. Es ist nicht immer tatsächlich so, aber sollte aber sein. Ich bin heute mit dem Fahrrad hier gekommen und das ist ein Beispiel dafür. Jetzt, manchmal muss ich auch immer noch fliegen, aber ja. Mhm.
Also Klimaschutz fängt bei uns an.
Ja.
Ich habe gelesen, dass du schon mit 9 Jahren dich für Wetter und Klima interessiert hast. Wie kommt diese Faszination für Wetter und Klima zustande? Und du hast dich sogar mal in einem Interview als Geopirat bezeichnet. Was meinst du damit?
Ja, okay. Also am Anfang, ich bin außerhalb der Stadt in einem Vorort, einer Kleinstadt aufgewachsen. Ich glaube, deshalb auch in den Garten. Es war einfacher, ein bisschen mehr mit dem Wetter und Klima verbindet zu sein. Ich war häufig schon damals in den Bergen, immer noch. Und dann irgendwie, ich war ja interessiert oder ich habe bemerkt, was da los ist in der Natur. Und dann noch plötzlich hat mein Vater dieses Pluviometer, dieses Messgerät für Niederschlag, hat es mitgebracht. Und dann habe ich das ein bisschen besser verfolgt. Mhm. Ja, und natürlich Geopirat jetzt, das ist so ein bisschen, habe ich es lustig gesagt. Ein Geopirat heutzutage, glücklicherweise würde ich sagen, immer noch, einfach sitzt auf dem Computer und programmiert und verändert ein bisschen diese Klimamodelle und dann versucht zu verstehen, was da passiert, wenn man die Sonne ein bisschen verdunkeln würde. Und was für negative und positive Konsequenzen man da kriegt.
Hoffentlich wissen wir das nach dem heutigen Talk auch besser, aber lass uns einmal ganz vorne beginnen. Wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Geoengineering sprechen?
Geoengineering oder Climate Engineering, es ist schon ein ziemlich breiteres Thema und teilt sich im Prinzip in zwei große Gruppen. Eine Gruppe ist diese sogenannte negative Emissionen, wo man dieses CO2 aus der Atmosphäre wieder saugen würde oder entfernen würde. Das ist jetzt ein bisschen weniger kontrovers und ich bin nicht so ein Experte über das Thema, aber es ist jetzt schon ziemlich populär geworden. Es ist nicht mehr ein Tabuthema. Andererseits haben wir aber dieses sogenannte Solaris Geoengineering oder Solar Radiation Management, SRM, wo man wirklich ins Klimasystem direkt eingreifen würde, um zum Beispiel die Solareinstrahlung zu leicht reduzieren. Und das kann man mit verschiedenen Arten machen, was sehr oder meistens in den Medien und besser erforscht ist, das ist die sogenannte stratosphärische Aerosolemissionmethode oder künstliche Vulkanomethode, wo man dieses Schwefel in der Stratosphäre injizieren würde. Das Schwefel macht am Anfang noch nicht mit dem Klima, aber dann macht diese kleine Partikel, Aerosole, und die reflektieren einen Teil von Sonnenlicht zurück ins All. Und das heißt, weniger Sonnenlicht am Boden und deshalb eine Abkühlung im Klimasystem im Prinzip. Und dann gibt es noch zwei andere Methoden. Also eine, die wurde die Reflektivität von Wolken, tiefe Wolken, höher machen. Und das, diese Methode heißt Marine Cloud Brightening oder marine Wolkenaufhellung. Wir denken, das würde am besten über Ozeane funktionieren, nicht übers Land. Und dann noch diese Methode mit hohen Wolken, Zirrenwolken. Und Zirrenwolken eigentlich ganz komisch, ganz im Gegenteil von unserer vielleicht Erfahrung mit Wolken, die würden das Klimasystem eigentlich erwärmen. Also die haben einen Treibhauseffekt, wie CO2 zum Beispiel. Das heißt, mehr Zirren wärmer, und das heißt, wir wollen eigentlich weniger von dieser Zirre haben, und das ist jetzt diese dritte Methode.
Ah, verstehe. Okay, also zusammengefasst gibt es eigentlich sozusagen zwei große Strategien. Wir sprechen heute über die eine davon. Die andere wäre dieses Carbon Capture und Utilization oder Storage. Das heißt, da geht es darum, im Wesentlichen den CO2-Gehalt oder den Treibhausgasgehalt in der Atmosphäre zu reduzieren, indem man verhindert, dass es überhaupt in die Luft geht oder indem man es wieder rausnimmt, wie ein Staubsauger, glaube ich, hast das du mal bezeichnet. Und das andere, worüber wir heute sprechen, ist, heißt wirklich, wir greifen quasi in den Energiehaushalt der Erde ein, indem wir quasi verhindern, dass die Sonne ihre ganze Strahlung wirklich in der Erdatmosphäre ankommt. Also das Vorbild dafür sind ja die Vulkane. Es gab einen Vulkanausbruch, ich glaube zuletzt vor 2 Jahren in Südostasien, wo das Klima dann tatsächlich für glaube ich, ein halbes Jahr oder Jahr, du kannst uns da sicher mehr erzählen, tatsächlich abgekühlt wurde. Ist das die Idee dahinter, und wie lange hält so ein Effekt dann auch?
Dieses Hongatunga-Eruption vor ein Jahr oder so, das ist jetzt ein bisschen ein besonderer Fall. Es ist ein bisschen komplizierter. Es ist noch nicht klar, ob wirklich diese Eruption spezifisch das Klima abkühlen oder erwärmen würde. Aber im Jahr 91, wir hatten die Vulkaneruption von Pinatubo, und die hat wirklich die Erde für so etwa 1 bis 2 Jahre für etwa 1,5 Grad abgekühlt, global gemittelte Temperatur. Und das wissen wir sehr gut. Das ist Jahr 91, wir hatten Satellitmessungen, wir haben gute Messungen. Und ja, also deshalb von dieses natürliches Experiment wissen wir, dass wir tatsächlich mit diesem Aerosol in der Stratosphäre wirklich die Erde abkühlen könnten. Mhm. Natürlich, jetzt ist die Frage, wie man das machen würde und was sind noch vielleicht andere Effekte, die da geschehen könnten. Aber im Prinzip, Abkühlung kann man oder könnte man machen.
Okay, verstehe. Und wie, das heißt, der Vulkan ist quasi das Vorbild für diese Technik. Aber jetzt hast du ja gerade gesagt, das hält ja auch nicht ewig an. Das heißt, man müsste das dann eigentlich als dauerhaft eben diese Substanzen, ich glaube Schwefel ist es, in die Stratosphäre ausbringen. Wie kann man sich das vorstellen? Da fliegen dann Flugzeuge oder Ballone und bringen diese Unmengen an Aerosolen aus, oder wie darf man sich das, oder stachelt man Vulkane an, die dann künstlich, die das dann für uns erledigen, oder wie kann man sich das vorstellen?
So, die Standardstudien sagen, okay, vielleicht würde man mit einer Flotte von etwa 300 Flugzeuge dreimal im Tag diese Schicht, also Stratosphäre ist ziemlich hoch in der Atmosphäre, ist zwischen 15, 20 oder noch höher Kilometer. Also das ist höher als unsere Fluglinien, wo unsere normale Flugzeuge fliegen. Also man braucht schon ein bisschen angepasste Flugzeuge, die das machen. Also 300 etwa dreimal pro Tag, jeden Tag für, weiß nicht, 50 Jahre vielleicht. Also bis man vielleicht wieder die CO2-Emissionen im Griff hat.
Und was passiert danach mit diesen Aerosolen? Kommen die dann wieder runter auf die Erde, und birgt das nicht dann wieder neue Probleme mit sich?
Wir haben über Schwefel gesprochen. Schwefel ist ein Problem, also war ein Problem besonders mit saurem Regen. Ist das jetzt ein Problem mit dieser Idee von Schwefelaerosolen? Wahrscheinlich nicht. Wir sind nicht 100% sicher, aber die Menge von Schwefel sind eigentlich nicht so extrem groß und sind sehr gut verteilt durch die ganze Erde. Und ein bisschen mehr Schwefel bei uns wahrscheinlich würde nicht machen. Jetzt aber ich frage mich, wie würde das mit einem Ökosystem wie die Antarktis interagieren? Das weiß ich nicht. Und man muss viel mehr forschen, um besser zu verstehen, was würde in so Regionen machen. Jetzt muss man auch, aber auch sagen, okay, wir reden nur über Schwefel, weil die Vulkane machen das, weil die Vulkane initiieren Schwefel. Schwefel ist eigentlich immer präsent in dieser Schicht. Und wir wissen, dass ja, wahrscheinlich wir werden weniger von diesen Unknown Unknowns, die passieren könnten mit Schwefel. Schwefel ist es aber nicht die optimalste Substanz in der Stratosphäre. Schwefel würde wahrscheinlich auch die Ozonschicht ein bisschen vermeiden. Und das ja, ist nicht optimal. Und man forscht auch über alternative Aerosolen, die würden besser auch das Licht, Sonnenlicht reflektieren. Und Calciumcarbonat, Kalkstein wäre eine Möglichkeit.
Okay, das klingt, als wäre man dann noch relativ weit zu Beginn der Forschung auch zu dem Thema. Oder wie schätzt du das ein? Wie weit ist man denn? Wann könnte man denn damit starten?
Man muss so viel mehr über dieses Thema wissen, bevor man wirklich es großflächig starten würde. Jetzt einfach, wenn wir denken, okay, wir sagen heute, also es ist uns... Es ist egal jetzt uns, wir machen dieses Experiment, wir denken, okay, es ist egal, ob da noch schlechte Effekte haben, aber wir sagen heute, wir machen es. Ich glaube, vielleicht in 10 Jahren könnten wir das machen. Also es ist nicht so, dass man von heute auf morgen das machen könnte. Wir reden über diese große Angriffe im Klimasystem. Es klingt auch verrückt und Science-Fiction-like. Und mein Punkt hier ist, ja, man könnte es machen, aber es geht nicht von heute auf morgen. Und ich sage jetzt 10 Jahre, aber in Realität, also ich würde es definitiv nicht jetzt empfehlen, dass man in 10 Jahren das machen würde. Genau, weil wir so wenig über diese Interaktionen, diese Side-Effects wissen.
Wir wissen noch zu wenig, aber es ist ja so, dass das Thema heute schon recht konkret diskutiert wird. Es gab ja letztes Jahr auch einen ziemlichen Aufschrei von der Wissenschaftscommunity, weil eine Firma schon einfach einen Schritt weitergegangen ist und einfach gesagt hat, wir tun das jetzt einfach. Die Firma Make Sunset hat sie geheißen, die hat Ballone in die losgelassen, damit sie eben in der Stratosphäre eben auch relativ kleine Mengen, muss man sagen, von, ich glaube, es war Schwefeldioxid auslässt und hat es dann auch noch vermarktet als einen Beitrag zur Bekämpfung der Klimakrise. Das ist von der Community natürlich nicht gut aufgenommen worden, aber wie siehst denn du sowas? Es ist ja eigentlich komplett unreguliert, dieses Thema. Siehst du da viele kommen, die diese Lücke jetzt nutzen wollen und die da einfach damit auch Geld machen wollen?
Ja, das sind jetzt die Geopiraten, oder? Oder die Cowboy, die machen so Cowboy-Engineering, weil die natürlich aus Amerika kommen. Ja, das ist ein Problem. Ja, ich denke, wir müssen darüber denken. Und ich denke, dass eigentlich wir müssen vielleicht noch schneller etwas über diese legale Aspekte von dieses Thema machen. Also ich forsche diese physikalische Basis von Geoengineering, aber wir haben gesehen, dass manche schon das wirklich monetisieren wollen. Und das finde ich total schlecht. Und die haben es auch so einfach gemacht, niemanden gefragt. Und was es noch interessanter ist, also man kann das machen, eigentlich, die haben keine Regelungen verbrochen. Jetzt Mexiko hat in Antwort von diesen Aktionen dann das verboten, aber man kann es nicht in Mexiko machen, aber man kann es eigentlich im Prinzip überall anders machen, heute, aus heutiger Sicht. Und hier kommen wir aufs Thema dann Politik und Regelung und Regulative. Und ja, ich glaube, wir brauchen das. Und wir brauchen das dringend. Vor 2 Jahren, ich würde sagen, naja, das wahrscheinlich, es ist jetzt nicht so dringend, aber aus heutiger Sicht absolut. Ja.
Ein Buch, auf das du, glaube ich, sehr oft angesprochen wirst, weil es in Österreich auch viel diskutiert worden ist, ist von Marc Elsberg das Buch Celsius. Ich nehme an, du weißt schon ungefähr, worum es geht, aber nur kurz für die Zuhörer und Zuhörerinnen, da kommt eben genau dieser Aspekt vor. Ja? Da geht es auch um so einen Sonnenschirm, so einen Schutzschirm, der gebaut werden soll oder der ausgebracht werden soll und mit dem zuerst ist die Idee, die vorindustrielle Temperatur wiederherzustellen. Und da sind aber China und die Staaten des globalen Südens sind quasi die Initiatoren dieses Projekts. Und die sehen halt dann relativ schnell, dass sie diese Temperatur erreichen können. Und die sind halt dann der Meinung, eigentlich wäre es für sie besser, wenn man noch ein paar Grad weiter nach unten geht. Und was ja verständlich ist, aus Sicht eines Landes in den tropischen Regionen, eines Sahara-Staates, ist es natürlich verständlich, dass man eigentlich gern sogar noch kühler hätte. Was aber in dem Buch dann dazu führt natürlich, dass in Europa und USA die Temperaturen dann sehr, sehr ungemütlich werden. Und das wird in diesem Buch diskutiert. Für mich ist da die Frage, wir brauchen ein internationales Abkommen. Ist es überhaupt realistisch, dass man in dieser Sache, das gibt es überhaupt einen Willen, ist es realistisch, dass man sich da auf etwas einigt? Was wäre die Einigung jetzt, wenn wir wirklich bei dem Thema der Temperatur bleiben würden? Wie würdest du das sehen?
Also manche sagen, das kann man nicht regulieren und deshalb manche würde das kategorisch ablehnen, auch die Forschung über so ein Thema. Ich denke, aus heutiger Sicht, wir brauchen ein Moratorium auf Geoengineering, auf diese großfähige Geoengineering, die würde wirklich das Klima ändern, weil wir wissen einfach nicht genug darüber und man soll das eigentlich auch nicht monetisieren. Also das geht jetzt nicht. Das gibt's vielleicht, ich würde das in generell verboten oder bis wir sehr gut wissen, was da geschehen könnte. Sind wir schon da? Ich glaube, wir gehen ein bisschen in die Richtung. Muss man aber sagen, das ist immer noch ein Tabuthema. Manche Länder, manche Aktoren würden sagen, wie gesagt, okay, wir sollten darüber nicht reden. Ich sage, dieses Pandoras Box ist schon eröffnet und wenn wir einfach jetzt das ignorieren, dann kommt jemand wie ein Celsius-Roman oder vielleicht ein Milliardär, der würde das einfach machen. Deshalb, ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir darüber reden und dann als Gesellschaft, also breiter, eine Position darüber haben. Also als Wissenschaftler kann ich meine Klimasimulation laufen lassen, kann ich die bestmöglichsten Informationen geben, aber am Ende, ich bin nicht der, der entscheiden würde, ob wir das machen oder nicht.
Wenn ich es richtig verstehe, ist es ja eigentlich eine relativ junge Wissenschaft, sich damit wirklich auseinanderzusetzen, sozusagen in diesem großen Ausmaß. Du hast zuerst von 91, glaube ich, gesprochen mit dem Vulkan, der da das Vorbild sein kann. Gibt es da in der wissenschaftlichen Community zumindest so eine Art Abkommen, was man da erforschen will, wie man da weiter tun will? Versucht da die wissenschaftliche Community auch das regulativ mitzudenken oder forscht man da einfach mal, um es besser zu verstehen?
Also da gibt es so zwei verschiedene Meinungen oder zwei verschiedene Gruppen von Leuten. Eine, die würde das, wie gesagt, ablehnen und sagen, okay, nein, wir brauchen ein Moratorium, das ist okay, aber auch, wir sollten das nicht mehr forschen, weil je mehr wir forschen, desto wahrscheinlicher ist, dass wir das tatsächlich machen. Und okay, ich verstehe das, das ist ein logisches Argument, aber ich glaube, es ist auch ein Risiko, wenn wir das nicht mehr forschen. Und dann irgendwann haben wir eine sehr kritische Situation und man würde das einfach machen, wie ein Roman von Elsner. Ich glaube, wir arbeiten zusammen. Es gibt schon viel Kommunikation zwischen uns, so Klimaphysiker und auch Leute, die sich mit der regulative, mit der politischen, moralischen Aspekte kümmern. Besonders, was wir noch zusammen in der Zeit machen, ist, diese Diskussion ein bisschen breiter zu machen. Jetzt in den letzten 20 Jahren waren wir hier Forscher aus USA, aus Europa, die wir über das Thema ein bisschen geforscht haben. Müssen wir es, ich glaube, aber dieses Thema auch ein bisschen öffnen und dann auch Forscher aus anderen Ländern sollen etwas darüber sagen und ihre eigene Meinung, ihre eigenen Experimente machen. Ich glaube, wir gehen schon in die Richtung und ich glaube, ich würde sagen, wir machen es schon ziemlich eine Art viel vorsichtiger als bei anderen sehr kontroversen Themen, also genetische Modifikationen oder so. Ich glaube, dort war die Forschung schon viel weiter und wir aber, ich glaube, denken schon relativ viel über diese breiteren Aspekte, die wir haben könnten. Und natürlich, glücklicherweise haben wir auch so Bücher über das Thema und das hilft auch für ein breiteres Publikum besser zu verstehen, was da passieren kann.
Und Gespräche wie das heutige hoffentlich, die auch dazu beitragen. Mir ist, um ehrlich zu sein, erst in der Vorbereitung des Talks wirklich klar geworden, wie weit man bei diesem Thema eigentlich schon ist, auch politisch, und wie intensiv das eigentlich diskutiert wird. Und ich habe da eine Aussage gefunden vom Franz Timmermans, der ehemalige Vizepräsident der EU-Kommission, und der hat gesagt, wir stellen fest, dass Geoengineering in verschiedenen Teilen der Welt diskutiert und erforscht wird und von einigen als mögliche Antwort auf den Klimawandel angesehen wird. Und dann waren da eben vor den Risiken und der globalen Bedrohung. Und wenn man dann dem weiter nachgeht, dann sieht man einfach, dass gerade in Amerika und wurde jetzt gerade aktuell ein ziemlicher Forschungstopf dafür beschlossen, in China wird an einem Thema gearbeitet. Ich würde jetzt gerne mal auf die Risiken eingehen, ja, die das eigentlich hat, ja, wenn da vielleicht einer mit einem Alleingang startet oder auch vielleicht in einem konsensualen Maßnahme da vorgeht. Was sind denn eigentlich die Risiken? Kannst du dir ein bisschen konkreter beschreiben, was eigentlich passieren könnte?
Da gibt es zwei verschiedene Arten von Risiken. Diese physikalische Risiken und dann so sozial-politische Risiken. Ich sage jetzt etwas über die physikalische zuerst. Also man würde im Klimasystem eingreifen, wenn ich jetzt über diese stratosphärische Aerosol-Injektionen rede, also diese künstliche Vulkanomethode, da haben wir schon gesagt, okay, wir haben Schwefel, das könnte etwas mit Sauerregen machen, wahrscheinlich ist nicht der Hauptproblem, aber immer noch. Vielleicht noch wichtiger, das Problem mit Ozon, Abbau von Ozon wäre nicht gut. Ozon natürlich schützt uns von UV-Radiation und das wäre nicht gut für unsere Gesundheit, weniger Ozon zu haben. Dann aber, wir sind immer noch ziemlich im Dunkel, wenn wir über Aspekten wie, okay, was macht das für die Landwirtschaft, was macht das für die Ökosysteme? Wir wissen noch wirklich nicht viel, wie das wirklich alles zusammen interagieren wird. Wir wissen etwas über Temperatur, wir wissen etwas über Wolken, wir wissen etwas über Niederschlag. Auch Niederschlag ist so ein bisschen kompliziert, aber am Ende, was ist wirklich wichtig für uns als Gesellschaft ist, sind eher diese Aspekte, die dann viel komplizierter sind. Also das ist einerseits, aber man muss auch sagen, da gibt es keinen Showstopper. Bis jetzt, wir haben keinen Showstopper gefunden aus der physikalischen Seite. Und deshalb eigentlich aus der anderen Seite haben wir dieses Moral Hazard, moralisches Hazard-Problem. Und wie schon ein bisschen erwähnt, also das wirklich, was mich sorgt, ist, dass die Leute würden das als Lösung der Klimakrise sehen. Ist es aber nicht. Es ist klar nicht eine Lösung. Das ist nur etwas, ein Teil von unseren Klimaschäden vermeiden würde. Und das heißt, wir müssen immer noch unsere CO2-Emissionen verringern und auf Netto-Null kommen. Und ja, okay, wir können zusätzlich noch dieses Geoengineering machen, aber das kann man nicht unendlich machen. Auch irgendwann gibt es auch Grenze, physikalische Grenze mit diesem Geoengineering. Und wenn man das einfach weitermacht und die CO2-Emissionen steigen oder Konzentrationen steigen, dann sind wir eine Art Geoengineering-Sucht, weil man sollte eigentlich dann mehr und mehr, wenn man wirklich die Temperatur der Erde konstant, wenn wir wollen, dass diese Temperatur konstant bleibt, dann müssen wir mehr und mehr von dieses Schwefel oder irgendwas machen. Also dieser Eingriff sollte größer und größer sein. Das heißt auch, die Wahrscheinlichkeit, dass wir also Side-Effects haben, ist größer. Und auch wenn wir das stoppen, dann würde die Temperatur wieder extrem steigen. Also wirklich dieses Moral Hazard finde ich sehr problematisch.
Okay. Ja. Okay, also zwei Dinge oder große Blöcke, in denen was passieren kann. Einerseits gibt es halt die physikalischen Risiken, wie jetzt was passiert mit dem Schwefel, der dann irgendwann einmal doch wieder auf der Erde landet oder vielleicht sogar als Treibhausgas in der Atmosphäre dann zusätzlich noch wirken könnte. Ich weiß auch nicht, ob das noch möglich ist oder was sind die Auswirkungen direkt. Da sagst du, gibt es keinen Showstopper. Die moralisch-ethische Seite, vor allem, weil sie uns als Scheinlösung quasi in Sicherheit wiegen könnte. Mich würde trotzdem interessieren, auch beim ersten Teil noch einmal die Frage dazu, Wir halten uns ja gerne mal sehr schlau und schlauer als die Natur. Können wir so komplexe Systeme wie das Klima wirklich so verstehen, dass wir uns zutrauen zu sagen, es gibt keinen Showstopper?
Wahrscheinlich nicht. Man kann in Wahrscheinlichkeit reden. Man kann sagen, okay, vielleicht sind wir 99% sicher, dass es nicht gibt. 100% sicher, ich glaube, man kann nicht sein. Da gibt es immer eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass wir diese Unknown Unknowns haben. Mhm. Das ist ein schreckliches Dilemma. Aber wir einfach wohnen in so einer Welt. Wir haben auf einer Seite unsere Klimaerwärmung und das ist auch verbunden mit solchen Unsicherheiten. Und auf der anderen Seite eigentlich viele von diesen Klimaunsicherheiten sind verbunden mit dem Anstieg von Temperaturen. Wenn die Temperaturen nicht mehr höher sind, dann sind die Unsicherheiten im Klimasystem, sogenannte Rückkopplungen, weniger problematisch. Mit Geoengineering steigt diese Unsicherheit, weil wir eingreifen direkt ins Klimasystem, aber es ist eigentlich auch komisch, weil dann wenig Temperaturerhöhung haben wir aber auch ein bisschen weniger von Risiko auf dieser Seite oder Unsicherheit.
Ja, unser Zugang sozusagen, wir kommen ja von der Seite der Prävention als Ökostrom AG. Wir glauben ja dran, man muss sozusagen verhindern, dass es überhaupt entsteht, wo wir uns, glaube ich, persönlich einig sind. Ja, und weniger, ich glaube, die Technologie kann natürlich unterstützen, aber wird wahrscheinlich nie in der Lage sein, wirklich die gerade so was Komplexes wie das Weltklima wirklich damit in den Griff zu bekommen. Ich glaube, das sehen wir sehr, sehr ähnlich. Ich höre aber schon raus, dass du das Geoengineering als eine denkbare Zwischenlösung siehst, möglicherweise, die wir zusätzlich brauchen werden, weil wir eben nicht schnell genug unsere Emissionen in den Griff kriegen. Habe ich das richtig rausgehört? Oder?
Aus rein physikalischer Sicht, aus heutiger Sicht, man könnte es schon so sagen. Aber da gibt es immer noch so viele Unsicherheiten. Wir müssen das wissen, bevor wir wirklich diese Methode empfehlen würden. Aus heutiger Sicht kann man es nicht empfehlen, aber auch nicht ausschließen. Aber natürlich, wenn man es aus der gesellschaftlichen, politischen Sicht sieht, kann man auch zu einer anderen Antwort kommen. Und vielleicht wäre unsere Welt ohne Geoengineering mit ein bisschen weniger Problemen. Und natürlich, da gibt es Konfliktpotenzial mit Geoengineering. Leute sagen auch natürlich in ein sehr viel wärmeres Klima, da gibt es auch, der Konfliktpotenzial in so einem Klima steigt auch extrem viel. Was ist jetzt besser? Ich weiß es nicht. Vielleicht müssen Sie irgendwann noch mit jemandem dieses Thema aus der sozialen Sicht sich ansieht, interviewen.
Tatsächlich ist, glaube ich, die Frage, was bewirkt quasi diese Beruhigungspillen, die man gibt. Das ist ja bekannt, dass man versucht, das Klimathema so ein bisschen wegzuleugnen und zu versuchen, es sich nicht jeden Tag so vor Augen zu führen, wie schlimm es eigentlich wirklich ist, weil es ist einfach, wir sehen leider jeden Tag, dass es und mit jeder Katastrophe, die daherkommt, dass die Situation sogar eher noch unterschätzt wird. Also hier ist es nur menschlich, glaube ich, dass man versucht, sich das ein bisschen schön zu reden und da ist halt Geoengineering natürlich eine willkommene Ausrede dafür, dass man so weitermachen kann.
Die positive Variante hier, wenn man über so Sachen redet, ist das, okay, vielleicht, wenn Leute sehen, wir reden tatsächlich über so ein crazy Thema, dann die werden besser verstehen, okay, eigentlich, wir sind schon in einer Krise. Wenn wir über solche Lösungen reden, dann muss man wirklich etwas machen, also etwas, der einfacher zu machen ist als Geoengineering und besser und sicher und nicht kontrovers sozusagen.
Nein, ich glaube, da sind wir uns schnell einmal einig bei dem Thema, es ist ganz, ganz dringend und es muss eigentlich viel, viel mehr passieren. Und da komme ich auch zu den Abschlussfragen. Das ist ein wunderschöner Übergang. Ich würde dir gerne noch drei Fragen zum Abschied stellen. Und die erste ist genau die, wenn du einen Klimazauberstab hättest, ja, wie würdest du ihn benutzen?
Implementieren die Lösungen, die wir schon hier haben. Also Stromsystem können wir auf erneuerbare Energie umsetzen, ziemlich schnell. Städte autofrei machen, und viel anderes und Gebäude energieeffizienter zu machen. Also wir haben schon so vieles im Griff und wir müssen das einfach machen. Natürlich dann, ich bin jetzt ein Zauber, ich habe dieses Zauberstück, dann gibt es auch andere Probleme, die sind nicht so einfach zu lösen. Zum Beispiel Zementproduktion ist auch produziert CO2 und das ist ein bisschen schwieriger. Oder das Problem von Flugverkehr. Manchmal muss man, also man sollte es vermeiden, aber manchmal muss man es immer machen und dann ist es schwierig, diese CO2-Emissionen zu vermeiden. Und dann würde ich irgendwas zu erfinden, wo man das nicht mehr machen könnte.
Okay, einen emissionsfreien Zement.
Zum Beispiel.
Das wäre jedenfalls, würde es den Emissionen sofort helfen. Und wenn wir jetzt positiv in die Zukunft schauen, was gibt dir Hoffnung?
Wenn ich zwischen 15 und 20, 22 war, ich war ein Klimaaktivist. Das war in der Zeit von COP15-Konferenz. Das war ja 2007 bis 2010 etwa. COP15, Kopenhagen-Konferenz, ist total gescheitert. Damals haben wir über Projektionen, also Standardprojektionen für Ende von dieses Jahrhundert über 3,5 Grad geredet. Heute reden wir über 2, etwas Grad. Also da sehe ich schon etwas Positives. Der Trend geht in die richtige Richtung, einfach nicht schnell genug. Mhm. Und auch wir reden jetzt viel über dieses 1,5 Grad Ziel. Okay, ja, wahrscheinlich, es geht nicht mehr mit 1,5 Grad, aber so what? Das heißt nicht, dass wir jetzt total nichts mehr mit dem Klima machen könnten. Wir müssen immer noch, also dann alles versuchen, um dieses 2 Grad Ziel zu erreichen. Mhm. Also, und wenn das nicht geht, dann 2,1 Grad und so weiter. Also hier sehe ich auch sehr häufig, dass die Leute sehr schnell aus einem Klima-Leugnen-State auf ein totally, also man kann es nicht mehr machen, State jumpen. Also.
Das stimmt, das kann man nicht oft genug sagen, jedes Zehntel Grad zählt und um das geht's. Ich kann mich übrigens auch noch an die Kopenhagen-Konferenz erinnern, das war ungefähr der Tiefpunkt stimmungsmäßig in der Klimaszene, das ist absolut richtig. Wir haben zum Schluss immer noch einen Tipp, den für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen möglichst einen konkreten, den sie auch anwenden können, eine Empfehlung. Was ist dein Klimatipp am Freitag?
Der Ökostrom AG Tipp am Freitag.
Ich glaube, man sollte mehr über das Thema wissen und ein guter Tipp wäre oder ein guter Vorschlag wäre, sich zu anschauen, ein Buch über Geoengineering, Geoengineering the Gamble mit Gernot Wagner. Und der gibt es jetzt auch in der deutschen Sprache.
Genau, und dort hat es diesen etwas sperrigen Titel Und wenn wir einfach die Sonne verdunkeln. Danke dir vielmals, dass du bei uns warst. Danke für diesen Abriss zum Thema Geoengineering. Ich bin schlauer geworden. Ich hoffe, ihr seid es auch. Danke auch an alle, die heute wieder dabei waren, die zugehört haben oder zugeschaut haben natürlich. Ciao und ich freue mich bis zum nächsten Mal.